Agemoia auch von meiner Seite. Wir wollen uns heute mit einem spannenden Thema beschäftigen, mit Jonathan. Und ja, danke für die erheiternde Einleitung. Ihr könnt jetzt auch hier ja, einfach eine Umfrage machen. Wie sah das bei euch im Leben aus? Ich fand das super, wo was nicht planmäßig gelaufen ist. Und ich glaube, das ist eigentlich in dem meisten Leben der höhere Anteil, dass es anders kommt. Dass es meistens anders kommt, als man denkt. Und deshalb wollen wir in die Bibel reinschauen, uns eine sehr spannende Persönlichkeit anschauen, und zwar Jonathan. Und Jonathan wird meiner Meinung nach völlig unterschätzt, weil er so im Schatten von König David irgendwie aufgewachsen ist oder in der Bibel halt vorkommt. Und umso spannender finde ich die Persönlichkeit, die nicht auf den ersten Blick raussteche, über die es keine tausende Bücher gibt, sondern die so ein bisschen in der zweiten Reihe stehen. Und Jonathan gehört für mich dazu, weil, also wir finden nicht so wirklich viel über ihn, es wird viel mehr über seinen Vater geschrieben, über König Saul. Und das war eher ein schlechtes Beispiel. Und Jonathan ist immer so ein bisschen im Hintergrund. Deshalb wollen wir heute zusammen in die Bibel reinschauen. Ich hoffe, du hast deine Bibel dabei. Das ist immer gut, wenn du in den Gottesdienst gehst und keine Bibel dabei hast, ist ungefähr so, als würdest du angeln gehen und hättest keine Angel dabei. Und man erwartet, die Fische springen einfach einem ins Maul rein. Ja, das brauchen wir hier, um gemeinsam zu forschen und nicht einfach das zu schlucken, was der da vorne sagt, der da steht, sondern mitzuschauen, was hat Gottes Wort mir zu sagen und nicht einfach nur das, was hier vorne gesagt wird. Deshalb wollen wir uns heute Jonathan so im Gesamtschaubild anschauen, also sein Leben, alles das, was in der Bibel über ihn gesagt wird, wie gesagt, ist nicht so viel, springen wir so ein bisschen hin und her, um zu schauen, wie hat er denn so gelebt und was war das für ein Typ. Und Jonathan war ja bekanntlich ein Königssohn, der Prinz, der erste Sohn von König Saul. Und wir lesen in der Bibel, dass, dass in 1. Samuel können wir ein bisschen was nachlesen über Jonathan. Und Winfried hat uns darüber schon erzählt, über eine der ersten oder die erste Geschichte, die wir über Jonathan lesen, ist seine Glaubenstat, seine Heldentat. Ja, als er mit seinem Waffenträger die Philister im Alleingang schlägt. Und das ist eine krasse Geschichte, da kommen wir heute noch mal kurz drauf zurück. Und im Kapitel 14 steht, die letzten Verse, Vers 49 bis 52, dass Jonathan noch zwei Brüder hatte, Jishwi und Malkishua, über die steht sonst nichts drin, und er hatte auch zwei Schwestern. Da wird kurz etwas über die Familiengeschichte von Jonathan gesagt. Viel mehr lesen wir aber auch nicht. Es lässt sich aber einiges über Jonathan erfahren, wenn wir seine Familie anschauen, wenn wir Saul anschauen. Ich glaube, das ist auch das Spannende. In Jonathans Geschichte ist die Familienkonstellation. Und ich stelle mir so vor, wenn wir Jonathan anschauen und dem Ganzen einen Titel geben würden von einer Dokumentation, ja, Jonathan, dann wäre es vielleicht Jonathan, mein Leben mit meinem geistig kranken Vater. Ja, so, ich glaube, Saul hatte da krasse Züge, der war nicht ganz gesund. Und, oder vielleicht ist es auch die Geschichte, die tragische, Jonathan, die Tragödie des ersten Prinzen von Israel. Weil er sollte ewig Prinz bleiben. Das werden wir später noch sehen. Jonathan hatte einen krassen Vater. Er hat zweimal versucht oder in Kauf genommen, ihn zu töten. Und zwar nach der Geschichte, als er die Philister geschlagen hat, hat sein Vater einen Fluch über alle ausgesprochen, die an diesem Tag was essen, bevor alle Philister tot sind. Jonathan hat das nicht mitgekriegt, hat was gegessen und sein Vater hat gesagt, okay, weil du das gemacht hast, musst du sterben. Und ich sei von Gott verflucht, wenn ich dich nicht töte. das hat sein Vater über ihn gesagt. Stell dir vor, dein Vater sagt das über dich. Das war seine Beziehung zu seinem Vater. Ein zweites Mal hat Jonathan, wollte herausfinden, ob Saul David töten will. David hat gesagt, dein Vater will mich umbringen. Und Jonathan hat gesagt, nein, nein, mein Vater, wenn der dich umbringen wollte, wüsste ich es. Mein Vater bespricht alles mit mir. Und hat gesagt, nein, David hat gesagt, er will mich wirklich töten. Jonathan sagt, okay, ich finde es heraus. Jonathan findet es heraus und sein Vater wird so sauer, dass er einen Speer nach Jonathan schleudert. Ein zweites Mal nimmt sein Vater in Kauf, dass er stirbt. Das ist seine Beziehung zu seinem Vater. Und sein Vater sagt noch mehr Dinge über ihn. Und zwar in Kapitel 20, Vers 30, das ist diese Situation, als Jonathan herausfinden will, ob Saul David töten will. Da sagt er zu ihm, dann brannte der Zorn Sauls über Jonathan und er sagte zu ihm, du Sohn einer entratenen Mutter. Das ist ziemlich krass, das von einem Vater zu hören. Und das sagt uns was über die Familiensituation. Jonathan wird von seinem Vater verachtet und auch seine Frau. Du Sohn einer entratenen Mutter. Damit sagt er, deine Mutter ist entraten, diese Frau ist zu nichts zu gebrauchen und du bist ganz genauso. Das sind die Worte Sauls, die auf Jonathan immer wieder niederprasseln. Und das finde ich eine krasse Familiensituation. Weil Jonathan ist eigentlich privilegiert. Er ist der Königssohn. Er hat eine Zukunft vor sich, die eigentlich berechenbar ist. Der Sohn des Königs, der erste Sohn des Königs, wird normalerweise der Nachfolger. Und das bestand ihm eigentlich bevor. Er hatte super Voraussetzungen, super Startvoraussetzungen, Jonathan, um ein erfolgreiches und glückliches Leben zu führen. Die äußeren Bedingungen waren nahezu perfekt, besser geht es nicht. Aber, das große Aber, ist die Familie, in der er aufgewachsen ist. Ist ein Vater, der ihn nicht akzeptiert, der irgendwie gefühlt immer in die falsche Richtung geht und Jonathan muss es immer noch ausbügeln, so ungefähr. Der Sohn passt auf den Vater auf, irgendwie verdrehte Rollen. Er wächst in einer Familie auf, die völlig zerstört zu sein scheint. Ein Vater, der psychisch krank ist und andere und sich nur terrorisiert oder zumindest zunehmend. Und ich habe gedacht, Jonathan spiegelt die Geschichte von vielen Menschen in unserer Gesellschaft. Viele Menschen hier in Europa haben die besten äußerlichen Voraussetzungen und Bedingungen, um ein halbwegs erfolgreiches Leben zu führen, sich selbst zu versorgen. Und wir leben in einem Wohlstand, der beispiellos ist. Wenn du 900 Euro im Monat verdienst, dann bist du bereits reicher als 84% der kompletten Weltbevölkerung. Wenn du schon 4.000 Euro im Monat verdienst, bist du reicher als 99% der gesamten Weltbevölkerung. Also von den Rahmenbedingungen her gesehen, haben wir die besten Voraussetzungen, um ein erfolgreiches Leben zu führen. Unter weltlichem Gesichtspunkt. Ich glaube aber auch, dass es wie bei Jonathan ist, dass viele Menschen von ihrem Herzen her, von ihrem Innern her, schlechte Startvoraussetzungen haben, so wie Jonathan auch. Wenn man Jonathan anschaut, dann, wenn man seine Biografie anschaut, dann hätte er gut im Psychopath werden können. Depressiv, völlig entartet, aggressiv. Ja, nur noch um sich schlagend. Das wäre aus seiner Biografie heraus ein völlig nachvollziehbarer Lebenswandel gewesen. Und ich glaube, wir leben in der Welt, wo um uns herum vieles genauso ist. Wir leben in einem Reichtum und in einem Wohlstand, haben von daher gesehen die besten Startvoraussetzungen, aber wie es in den Familien aussieht, wie Kinder und Jugendliche aufwachsen müssen, die so zerstört wurden, deren Seele mit Narben übersät ist und die so viele Verletzungen in Kauf nehmen mussten, dass sie gar nicht mehr imstande sind, diese positiven Startvoraussetzungen, was unseren Wohlstand angeht, zu nutzen. Wenn eine Seele mal richtig zerstört ist, dann bringt das auch nichts mehr. Und ich glaube, in solch einer Gesellschaft leben wir heute. Eigentlich haben wir die Voraussetzungen, um die Welt zu verändern. Mit den Mitteln, die wir haben, mit den Voraussetzungen, die wir haben. Aber die Seelen der Menschen um uns herum sind oft so zerstört, dass das andere nicht mehr ins Gewicht fällt. Und wenn wir uns die Gesellschaft so anschauen, dann macht mich das manchmal traurig, wie es in Familien aussieht, dass Väter Väter werden, die eigentlich keine hätten werden sollen, dass Mütter ihre Kinder mit allem Möglichen vollstopfen, nur ihnen ihre Liebe verweigern. Ich glaube, das passiert um uns herum, aber es wird überdeckt mit so viel Wohlstand, mit so viel Happiness, mit so viel alles ist gut und wir fühlen uns so wohl. Aber es gibt viele kleine Jonathans hier bei uns. Und deshalb glaube ich, dass Jonathan da ein gutes Beispiel für uns ist und uns zeigt, welche Menschen um uns herum sind. Und ich glaube, der Titel für Jonathans Leben ist so, wie es im Predigttitel auch ist. Manchmal kommt es anders und meistens, als man denkt. Wenn wir die Geschichte von David anschauen, ja, dann ist es, ach, das geht runter wie Öl. Ja? Das ist eine Hollywood-Geschichte. Wir schauen David an, ein Hirtenjunge, ja, irgendwo aus dem Hinterland, und er kommt ganz groß raus. Ja? Er wird zum neuen König. Da wird es auch anders, als jeder gedacht hat, als David jemals sich erträumt hat. Und alles wird gut. Er gibt immer noch mal so ein paar Tiefschläge, aber so zum Ende hin gesehen, Happy End, super Hollywood-Story, ja, lässt sich verkaufen, Millionen mit verdienen. Aber Jonathan ist eine andere Geschichte, da kommt es auch anders, als man denkt, aber auf den ersten Blick erstmal negativ. Weil es ist ja toll, wenn es anders kommt, als man denkt, wenn es positiv für mich endet. Aber oft ist es doch in unserem Leben eher so, dass es anders kommt, als man denkt. Und es geht eher ins Negative. Wir erleben Dinge, von denen wir gedacht hätten, die müssen wir nicht erleben. Von denen wir gedacht hätten, das bleibt uns erspart. Und deshalb finde ich Jonathan interessant, weil es nicht die Hochglanzgeschichte ist, die in jedem Buch abgedruckt wird, sondern der irgendwie untergeht. Und uns aber ein Beispiel geben kann, wie wir ein Leben leben können, egal welche Startvoraussetzungen wir hatten, was Gott gefällt. Ich glaube, Jonathan gibt dafür ein richtig krasses Beispiel und das wollen wir uns jetzt kurz gemeinsam anschauen und ich mute euch heute Morgen ein bisschen was zu. Und zwar erstmal ein Fremdwort vielleicht für viele. Ich habe das mal hier drauf geschrieben. Ich hoffe, das kann jeder sehen. Resilienz. Merkt man, dass meine Frau Pädagogik studiert hat. Resilienz bedeutet seelische Widerstandsfähigkeit. Resilienz ist quasi das Immunsystem unserer Seele. Und es gibt kluge Menschen und schlaue Köpfe, die haben das beobachtet und gesagt, ein Mensch, der resilient ist, der hat gewisse Eigenschaften. Also es gibt Menschen, die können besser mit Rückschlägen in ihrem Leben umgehen als andere. Und dann hat man nachgeschaut, was sind denn die Gründe dafür? Und Jonathan liefert uns ganz viele Beispiele in seinem Leben für Resilienz, für seelische Widerstandsfähigkeit. Und ich will, dass wir gemeinsam da forschen und nachschauen, warum das denn so wichtig ist. Und wir können das nachlesen in der Bibel, zum Beispiel im Epheserbrief. Ich schlage das kurz auf. Da wird berichtet von der Waffenrüstung Gottes. Und da steht in Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. wir befinden uns in einem Kampf. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Dieser Kampf wird geistlich geführt. Und deshalb brauchen wir seelische Widerstandsfähigkeit. Das ist zum Beispiel die Waffenrüstung Gottes. Da geht es darum, wie wirst du widerstandsfähig gegen die Kämpfe, gegen die Angriffe auf geistlicher Ebene. Wir können uns nicht davor schützen, vor Angriffen auf unseren Körper. Da kannst du ein bisschen Sport machen, dich fit halten, aber wenn dich Krankheit trifft, dann können wir da oft wenig dagegen tun. Aber die Bibel gibt uns Auskunft darüber, wie wir resilient werden können, wie wir geistlich widerstandsfähig werden können. Hier wird zum Beispiel beschrieben, die Waffenrüstung Gottes. Was es dazu braucht, um den Angriffen des Teufels zu widerstehen. Und Jonathan hat das in vielen Situationen in seinem Leben geschafft. Wir haben 5 Faktoren, also es gibt da noch mehr, ich habe heute Morgen mal 5, sonst wird es zu lang. 5 Faktoren, die wir bei Jonathan sehen. Das erste, um geistlich widerstandsfähig zu werden, ist Optimismus. Man kann es auch Hoffnung nennen. Jonathan in Kapitel 19, 1. Samuel 19, zeigt uns das. Ja, und wir müssen uns immer in Erinnerung rufen, Jonathan hätte eigentlich ein Serienmörder werden können, ein Psychopath, völlig am Rande der Gesellschaft von dem, wie er aufgewachsen ist. Aber wir sehen, dass er anders handelt. Anders, als es eigentlich für ihn rechtens oder normal gewesen wäre. Ja. Und zwar in Kapitel 19, die ersten 7 Verse, dort steht, ich erzähle das kurz, dass Jonathan mit seinem Vater redet, weil Saul hat gesagt, ich will David umbringen. Das hat der Jonathan offenbart und auch den anderen Knechten oder Leuten von Saul. Und Jonathan hat es David berichtet und Jonathan geht dann zu seinem Vater und sagt und überredet ihn. Das finde ich ganz stark, das finde ich super starke Verse hier. Jonathan sagt, hey, David hat sich nicht gegen dich versündigt, warum stellst du ihm nach? Er ist super optimistisch, dass er seinen Vater umstimmen kann, den König. Ja, also Saul war König, Jonathan war nur der kleine Prinz und er überredet seinen Vater und sagt, hey, du töte David nicht, das ist nicht gut. Er ist völlig optimistisch und geht auch davon aus, dass er das schafft. Und er schafft es auch, ja, zumindest für eine kurze Zeit. Ja, Saul hat sich später wieder umentschieden, aber für eine Zeit lang hört Saul auf, David nachzustellen. Und um geistlich widerstandsfähig zu werden, ist Optimismus, glaube ich, eine gute Sache. Jonathan zeigt uns das hier und ich glaube, dass auch im Neuen Testament das beschrieben wird. Im Philipperbrief zum Beispiel, Kapitel 3, dort steht, freut euch im Herrn alle Zeit. Und ich sage es euch noch einmal, freut euch. Es ist ein Befehl. Ja, das ist keine pädagogische oder psychologische Sache, die irgendwie gut ist, sondern die Bibel sagt uns das. Freut euch. Seid optimistisch, alle Zeit als Befehl, nicht als Option. Optimismus für Christen ist keine Option, es ist ein Befehl. Und es macht uns geistlich widerstandsfähig. Und wisst ihr was, in Philipper Kapitel 3 in den nächsten Versen steht direkt danach, nach freut euch alle Zeit, sorgt euch um nichts. Da kommt gleich der Pessimismus, Paulus weiß das. Er sagt, der Mensch ist so veranlagt, dass er gleich wieder pessimistisch denkt und deshalb koppelt er es, diese beiden Verse in Philippa 3, da kommt direkt danach, sorgt euch um nichts. Ja, weil unsere Freude wird so schnell von Sorge überlagert. Ich erzähle das kurz. Ich war ja auf der Perspektive mit den Teenies in Rade vom Wald und morgens bin ich da ein bisschen spazieren gegangen und stand unten an einem Fluss. Und als ich da so stand, ist so ein Eisvogel über den Fluss geflogen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Eisvogel gesehen habt. Ich bin innerlich ausgerastet, auch äußerlich. Ich war völlig überwältigt, kann mich da voll dran freuen. Und wisst ihr, was mein zweiter Gedanke war, als ich mich fertig gefreut hatte? Wie lang fliegt dieser Eisvogel hier wohl noch? Ja, Klimawandel, Eisvogelsterben, es stirbt ja alles. Und das kann so schnell unsere Freude eliminieren. So schnell kommen die Sorgen dazu, selbst im Moment von Freude. Und das hat mich so geärgert und genervt. Und ich dachte, nein, ich will das nicht. Und das ist für mich gerade ein Punkt, ich darf mich darin nicht verlieren, aber Klimawandel, ich will jetzt kein politisches Fass hier aufmachen, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Zeitung aufschlagt, ich muss sie immer wieder schnell zuschlagen, sonst kriege ich es ans Herz oder so, weil ich das nicht mehr hören kann. An allem ist der Klimawandel schuld und es wird ein Weltpessimismus geschürt, alles geht den Berg runter, alles wird zerstört, wir machen alles kaputt. Und ich frage mich manchmal, wo sind wir Christen hier? Wo stehen wir dem entgegen mit einem Optimismus? Wisst ihr, was ich dann gedacht habe, als ich den Eisvogel gesehen habe und gedacht habe, oh, wer weiß, wie lange der noch da fliegt? Da habe ich gesagt, es ist mir eigentlich egal. Selbst wenn alle Eisvögel sterben, ich weiß, dass Gott eine neue Schöpfung machen wird. Und da gibt es vielleicht Eisvögel, die sind 3 Meter groß oder keine Ahnung. Ja. Es wird auf jeden Fall abgefahren. Und das ist Hoffnung, das ist Optimismus. Unser Optimismus reicht über das hinaus. Selbst wenn wir unsere Welt zerstören, ohne dass ich jetzt damit sagen will, dass wir da mitmachen sollen und nicht auch unsere Schöpfung bewahren sollen, aber wenn es zur Religion wird, was es im Moment immer mehr wird, dann und wir da mitmachen bei diesem Weltpessimismus, dann machen wir als Christen etwas falsch. Was stellen wir dem entgegen? Wo sagen wir Menschen, und ich kann immer noch Plastikbesteck für die Party mitbringen, weil ich weiß, Gott macht eine neue Schöpfung. Ja, das kann man den Leuten ruhig mal sagen, finde ich. Das ist Optimismus, das macht uns geistlich stark. Hab noch ein zweites. Jetzt muss ich hier das draufkleben. Akzeptanz. Auch da gibt uns Jonathan ein Beispiel, und zwar müssen wir als Christen auch nicht einfach die ganze Zeit hoffnungslose Optimisten sein und alles ist schön und uns alles schönreden, sondern die Akzeptanz begrenzt das teilweise ein bisschen. Und das ist auch wichtig. Jonathan, wir sind immer noch bei dieser Geschichte, dass Saul David töten will. Und im Kapitel 20 lesen wir das. Und David sagt, dein Vater will mich töten. Und Jonathan, wie ich eben gesagt habe, hat gesagt, ja, nein, normal erzählt er mir alles, ich habe mit ihm geredet, es ist alles klar, aber David sagt, nein, das ist wieder zurück, der will mich wieder töten. Und Jonathan sagt, okay, ich glaube zwar nicht, aber lass uns das herausfinden und sie machen da so eine Aktion, David ist eigentlich eingeladen zum Neumondfest und erscheint dann nicht. Und Jonathan sagt dann, ja, der David kann nicht und so und Saul wird dann sauer. Und da ist die Geschichte mit dem Pfeil und Bogen, ja, ganz geheim alles. Die dürfen sich gar nicht mehr öffentlich treffen, weil David Angst hat, Saul ist überall und stellt ihm nach. Und Jonathan findet dann am eigenen Leibe heraus, dass sein Vater David töten will, da, als er den Speer auf ihn schleudert in Kapitel 20. Und Jonathan sagt dann, das lesen wir dann so ab Vers 38 oder ab Vers 40, da steht, als der Junge weggegangen war, stand David hinter dem Steinhaufen und fiel auf sein Gesicht zur Erde und beugte sich 3-mal nieder. Und sie küssten einander und weinten miteinander. David aber am allermeisten. Und Jonathan sagte zu David, geh hin in Frieden. Wie wir beide im Namen des Herrn geschworen haben, dafür wird der Herr zwischen mir und dir und zwischen meinem Nachkommen und deinem Nachkommen auf ewig Zeuge sein. Jonathan verschließt nicht hier die Augen und sagt, ja, nee, verharrt hier in einem Optimismus, der nichts mehr mit der Realität zu tun hat, sondern er akzeptiert auch die Situation und sagt, stimmt, mein Vater will dich wirklich töten. Und Akzeptanz ist was ganz Wichtiges, zu sagen, die Situation ist jetzt einfach mal so. Und sich nicht immer dagegen zu wehren und zu sagen, ach nein, komm, ich rede nochmal mit meinem Vater und so. Nein, Jonathan erkennt, hier ist irgendwo Schluss. Der Beschluss bei meinem Vater steht fest und jetzt müssen wir entsprechend auch handeln und die Situation akzeptieren. Mein Vater will dich umbringen und jetzt müssen wir uns trennen. Und das war hart für die beiden, wie wir hier lesen. Und deshalb ist es so eine wichtige Sache, einfach mal Situationen anzunehmen, wie sie sind. Und je schneller wir das können, desto resilienter sind wir. Ich mache das an einem Beispiel in meinem Leben klar. Ich gehe ja gern in die Berge. Und je höher man in die Berge geht, desto wichtiger ist es, dass das Wetter passt. Ja, wenn man unten ein bisschen wandern geht, ist egal. Aber je höher man geht, desto stabiler muss das Wetter sein. Und für mich ist es immer, wenn das Wetter so richtig, dann plant man eine Tour, man hat einen Partner, ja, der mit einem unterwegs ist, der auf demselben Level irgendwo unterwegs ist. Man hat ein Auto, um da hinzukommen. Alles passt irgendwie und dann guckst du auf den Wetterbericht und völliges Mistwetter. Und du denkst, ja super, jetzt war 3 Wochen Sonnenschein und jetzt, wo du gerade mal 3 Tage unterwegs sein bist, da ist schlechtes Wetter, Regen, Schnee, Sturm, alles auf einmal. Und vor vielen Jahren hat mich das so richtig genervt. Da war ich so richtig frustriert. Da wollte ich das nicht akzeptieren. Da habe ich gesagt, das ist doch jetzt Mist. Und dann war ich gar nicht unterwegs und hab mich irgendwie verkrochen und mich nicht gemocht und keinen gemocht und gesagt, das passiert nur mir. Ja? Das passiert immer nur mir. Alle Bergsteiger haben schönes Wetter, nur ich habe immer schlechtes Wetter. Und ich wollte das einfach nicht akzeptieren. Und mit der Zeit habe ich so ein bisschen dazugelernt und wenn heute schlechtes Wetter ist, dann sage ich, okay, dann mache ich einfach was anderes. Ich akzeptiere, dass das Wetter schlecht ist und ich kann da jetzt nicht das machen, was ich geplant habe. Dann gehe ich halt ein bisschen weiter tiefer unten wandern. Das musste ich lernen, dass das auch Spaß macht. Aber akzeptieren, einfach mal die Situation so hinnehmen, wie sie ist und je schneller wir sagen, okay, das ist jetzt so, desto schneller können wir weitermachen und nicht einfach in dem verharren. Und das, was ich eben gesagt habe, dieser Gedanke, das passiert immer nur mir, alle anderen haben solche Situationen nicht. Ja, das spielt in die Akzeptanz immer mal so ein bisschen mit rein. Ich muss jetzt Situationen akzeptieren, die mussten andere Menschen in ihrem Leben nie akzeptieren. Was im Korintherbrief steht, dass Gott uns nicht über unsere Kraft hinaus versucht. Und wenn ich das akzeptiere, dass die schweren Situationen, die ich in meinem Leben habe, niemals schwerer sind als meine Kraft, da kannst du dich glücklich schätzen, wenn du viel Widerstand in deinem Leben erlebst, weil dann traut Gott dir viel zu. Dann hast du viel Kraft. Akzeptanz. Dann noch ein drittes, und zwar die Opferrolle verlassen. Das ist ein ganz gravierender Punkt, weil das ist das Lieblingsthema von König Saul. Ups, jetzt habe ich das hier. So, Opferrolle verlassen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man hat was erlebt und man tut sich so richtig selbst leid. Ja. Saul war so ein Typ, der hat sich oft selbst leid getan. In Kapitel 23, Vers 21 steht, da sagt Saul, zu den Leuten, die ihm verraten haben, wo David unterwegs ist. Er hat David ja nachgestellt, wollte ihn töten. Und dann sagt er zu den Leuten, als sie ihm berichten, wo David sich aufhält, gesegnet seid ihr vom Herrn, dass ihr Mitleid mit mir gehabt habt. Ich stelle mir das vor, wie das so ein großer König, Saul war ja groß, ja größer als alle Männer in Israel, steht da ein stattlicher Mann und der sagt, oh danke, dass ihr Mitleid mit mir habt, mit mir armem König. Ich muss diesen kleinen David töten, ich schaff's aber nicht. Und ihr habt Mitleid mit mir, ihr erkennt, wie sehr ich leide. Da musste ich richtig lachen, als ich das gelesen habe. Also das ist der König und der bedankt sich, dass jemand Mitleid mit ihm hatte. Also da sieht man, wie Saul irgendwie völlig im Wahn war, die Realität gar nicht mehr wirklich wahrgenommen hat und völlig im Mitleid versunken ist. Und ich denke mir so, Jonathan hätte doch eigentlich genauso werden müssen, wie der Herr so es geschah, ja, sagt man ja. Warum ist Jonathan da so völlig anders? Er handelt so völlig anders und kriegt das hier hin. Er verlässt die Opferrolle. Und da kommt nochmal die Geschichte ins Spiel, die Winfried uns erzählt hat oder ausgelegt hat, mit Jonathan, diese Glaubenstat, als er die Philister schlägt. Und wisst ihr, wann das passiert ist, in welcher Situation? in der Situation, als Jonathans Leben anfing, eine Wendung zu erhalten, nämlich, dass es nichts wird mit dem Königsthron. Dass er der ewige Harry bleibt. Ja, wie heißt der, der kein König wird? The Charles, genau. Das hat Jonathan erlebt. Ja? Das hat er kurz vorher erlebt. Er ist der ewige Charles. Er wird niemals König werden, das wusste er. Nämlich in Kapitel 13, Vers 13 steht, es sagt Samuel zu Saul, weil du falsch gehandelt hast. Ja, Saul hat da selbst das Opfer gebracht, ja, und was er eigentlich nicht hätte tun sollen. Und da sagt Samuel, hey, jetzt hast du es leider vermasselt. Du wirst nicht weiter König sein. Und deine Linie, dein ganzes Haus wird nicht König sein. Du hast es vermasselt. Ein für alle Mal. Jonathan war da dabei und er hat das gehört. Und er ist ja nicht auf den Kopf gefallen und hat sich gedacht, okay, was bedeutet das jetzt für mich? Ich werde niemals König sein. Gott hat einen anderen ausgesucht. Da war David noch nicht auf dem Plan. Da kannten sie sich noch nicht. Und in dieser Situation, jetzt stelle ich mir das so vor, Jonathan hört das. Er ist davon ausgegangen, eine Karriere als König zu machen. Und jetzt hört er, daraus wird nichts. Ja, das ist so ein bisschen, boah, krass, ich hatte die Aussicht, König zu werden und jetzt ist alles weg. Ja, das ist ja richtig krass und ich denke mir, Jonathan hätte allen Grund gehabt, jetzt im Selbstmitleid zu versinken. Wie sein Vater zu sagen, die anderen sind schuld, das hat Saul immer gesagt. Auch die Sache mit dem Opfer hier, da hat er auch den anderen die Schuld gegeben. Das war immer Sauls erste Reaktion auf, wenn er Mist baut, Sauls erste Reaktion, den Finger auf jemand anderes zeigen. So hat Saul funktioniert und ich denke, Jonathan, warum hat er es anders gemacht oder was hat er anders gemacht? Wisst ihr, was Jonathan macht, als er eigentlich das Recht gehabt hätte, menschlich gesehen, mal so richtig im Selbstmitleid zu baden, sich so richtig drin zu suhlen, ja, eine Flasche Schnaps nach der anderen, keine Ahnung, wie die Leute das heute machen. Jonathan macht was völlig anderes. Er nimmt seinen Waffenträger und sagt, komm, jetzt ziehen wir mal los und schlagen allein das komplette Heer der Philister. Das ist völlig hirnverbrannt irgendwo. Jonathan handelt völlig anders. Also er hat die Opferrolle sowas von verlassen und gesagt, ich gehe jetzt vorwärts. Jetzt erst recht. Das war seine Einstellung. Und das finde ich bemerkenswert. Also das ist für mich so eine starke Passage, dass Jonathan es schafft, die Opferrolle zu verlassen, wo er wirklich das Recht irgendwo gehabt hätte, jetzt mal sich richtig selbst zu bemitleiden. Ja, wie ist das in unserem Leben mit der Opferrolle? Sind irgendwie die Umstände schuld? Sind wir unzufrieden, wenn wir auf unser Leben zurückblicken und denken, eigentlich hätte ich es noch besser treffen können, aber irgendwie ist es bei mir immer Mist? Ja, oder können wir unsere Situation irgendwie akzeptieren und sagen, ja, ich will da raus. Ich will Hoffnung. Ich will nach vorne schauen. Jonathan hat es geschafft auf großartige Art und Weise. Jetzt versuche ich mich ein bisschen zu beeilen. Das hier schneide ich nur ganz kurz an, um im Winfried nicht das Wasser abzugraben für die nächste Predigt. Und zwar Netzwerke oder Netzwerkorientierung. Das Wort war zu lang, deshalb hat meine Frau nur Netzwerke hingeschrieben. Das bedeutet nichts anderes als Beziehung. Wenn ich geistlich widerstandsfähig werden möchte, brauche ich Beziehungen, brauche ich Netzwerke. Und das hat Jonathan auch gehabt, und zwar in einem ganz, ganz besonderen Maß, in einer Qualität, die sonst in der Bibel kaum zu finden ist. In 1. Samuel 18, Vers 3 steht, als Jonathan und David sich das erste Mal begegneten, beziehungsweise ja, als sie sich zum ersten Mal begegneten, Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Ihre Seelen haben sich verbunden. Das gefällt mir, weil das passt zu dieser Resilienz. Seelisch widerstandsfähig werden. Wenn wir seelisch widerstandsfähig werden möchten, brauchen wir andere Seelen. Nicht einfach nur andere Menschen, die um uns herum sind und wir in der Herde halt unterwegs sind, sondern weil wir andere Seelen brauchen. Das ist eine Qualität, das ist was anderes als einfach nur Bekanntschaft oder Freundschaft. Das waren irgendwie Seelenverwandte. Und das hat Jonathan letztendlich auch widerstandsfähig gemacht. Dass er überhaupt fähig war, solch eine Freundschaft einzugehen, das ist für mich schon beachtenswert. Und deshalb dürft ihr gespannt sein, was Winfried da noch drüber erzählen wird. Das ist was ganz Besonderes zwischen David und Jonathan. Und ich wünsche euch, dass wir uns danach sehnen, solche Freunde zu haben. Und ich darf das in meinem Leben sagen, dass ich solche Menschen treffen durfte. Und ich hab dafür Jahre gebetet, weil ich das lange Zeit nicht hatte in meinem Leben. Und Gott hat mich beschenkt in einem Maß, was ich mir vorher nicht erträumt habe. Da kam es auch anders, als ich gedacht habe. Da wurden meine Gebete weit übertroffen. Deshalb dürft ihr gespannt sein. Netzwerke, was ganz wichtig ist, wenn wir da seelisch resilient werden wollen. Dann haben wir noch eins, Zukunftsplanung. Der Abschluss für heute. Jonathan blickte nach vorne. Und das finde ich auch eine schöne Sache. Kapitel 23, Vers 17. Jonathan und Davids letzte Begegnung. Hier treffen sie sich das letzte Mal. David ist auf der Flucht und Jonathan kommt ihn besuchen. Das war gar nicht so einfach. Sein Vater durfte das natürlich nicht mitbekommen. Und Jonathan blieb sein ganzes Leben bei seinem Vater, das habe ich noch gar nicht erwähnt, obwohl sein Vater völlig anders gehandelt hat als er, obwohl sein Vater immer weiter sich von Gott abgewendet hat, blieb Jonathan bei ihm. Das ist nochmal eine andere Geschichte, aber eine Eigenschaft Jonathans, die ich sehr zu schätzen gelernt habe. Er lässt Menschen nicht einfach so fallen. Und wenn sie noch so weit in eine andere Richtung laufen, das ist schon beachtenswert. Jonathan und David treffen sich zum letzten Mal und Jonathan macht sich auf, um ihn zu ermutigen. Und Jonathan sagt zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Sauls wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden und ich werde der zweite Mann nach dir sein. Jonathan bleibt nicht in der Opferrolle. Er akzeptiert, dass er kein König wird, aber er plant weiter nach vorne und sagt, ich werde der zweite Mann nach dir sein. Er sagt, okay Gott, wenn du nicht willst, dass ich König bin, dann unterstütze ich in Zukunft halt den König. Ich werde zum Knecht. Ja, vom König zum Knecht. Das ist schon eine krasse Story. Und er sagt, ich schaue nach vorne. Ich blicke nach vorne in die Zukunft. Und Jonathan hatte, glaube ich, auch eine düstere Ahnung, dass die Zukunft nicht so rosig wird. Das lesen wir auch an manchen Stellen, wo Jonathan mit David einen Bund macht und sagt, wenn ich sterbe, bitte rotte meine Familie nicht aus. Den Bund, den David und Jonathan immer wieder geschlossen haben, ging über das Leben der beiden hinaus. Weil Jonathan schon auch so eine Vorahnung hat, boah, wenn ich bei meinem Vater bleibe, das ist schon riskant für mein eigenes Leben. So wie der Kriege führt, so wie der sich verhält, ist es ziemlich riskant, auch bei ihm zu bleiben. Es ist nicht der sichere Hafen beim Papa daheim, sondern das war ein großes Risiko. Deshalb Jonathan schaut nach vorne und sagt, ich werde der zweite Mann nach dir sein. Und da will ich noch einmal praktisch werden und uns fragen, Zukunftsplanung ist hier so der letzte Punkt, was sehen wir, wenn wir nach vorne schauen? Wie planen wir in die Zukunft? Und ich finde das bei Jonathan beachtlich, David steht vorne bei ihm. Er sagt, du wirst König sein. Also erst kommst du und dann komm ich. Wie sehen unsere Zukunftspläne aus? Ist das, sehen wir genauso in die Zukunft wie Jonathan, dass wir andere Menschen damit reinnehmen? Oder sieht unsere Zukunftsplanung eher so aus, dass wir an uns denken? Oder vielleicht schaut ihr auch in die Zukunft und habt gar keine Pläne, weil es ja eh anders kommt, als man denkt. Vielleicht hast du keine Pläne für die Zukunft. Da will ich dir sagen, die Bibel hat einen Plan für deine Zukunft. Matthäus 28, Vers 20 steht, geht hin und mache zu Jüngern. Alle Völker. Wenn du keinen Plan für deine Zukunft hast, da hast du eine. Und der Plan steht in der Bibel. Komm von Jesus. Geh hin und mach Jünger. In der ganzen Welt. Überall. Das ist eine Zukunftsplanung, die nicht irgendwie mit zusammenhängt, wie die Umstände sind. Da muss man nicht sagen, ja, wenn das kommt, mache ich das Nächste und wenn ich das schaffe, dann geht es noch weiter. Hier können wir sagen, hey, zu Jünger machen, das ist Gottes Auftrag. Das sollte unsere Zukunftsplanung immer mit beinhalten. Vielleicht ist es aber auch einfach, ich weiß nicht, wie deine Zukunftspläne aussehen, vielleicht ist es, das Haus noch ein bisschen größer zu machen und das Auto noch ein bisschen komfortabler. Vielleicht sieht die Zukunftsplanung so aus, dass man es immer ein bisschen komfortabler hat, weil man wird ja älter und dann muss man es immer ein bisschen komfortabler haben. Ich finde, das ist menschlich nachvollziehbar, aber leider entgegen dem, was die Bibel sagt. Wenn wir uns fragen, wie unsere Zukunft aussieht, dann will ich uns ermutigen, das Evangelium mit reinzunehmen und nach vorne zu schauen und uns zu fragen, was möchte Gott mit meinem Leben machen? Weil ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, man sagt ja, in den Himmel kann man nichts mitnehmen. Ja, das Totenhemd hat keine Taschen. Und ich habe das Gefühl, das führt uns dazu, dass wir das, was wir hier haben, bei uns im Westen, den Reichtum und den Überfluss, nur noch schneller verbrauchen. Weil wir können ja nichts mitnehmen. Jetzt müssen wir das alles schnell hier verbrauchen, bevor wir in den Himmel kommen. Da habe ich alles schon mal erlebt. Den Eindruck habe ich manchmal, auch in meinem Leben. Und ich glaube, der Spruch stimmt nicht, dass wir nichts mitnehmen können in den Himmel. Ich glaube, es ist grundsätzlich falsch. Was wir mitnehmen können in den Himmel, sind andere Seelen. Das ist der Auftrag für unsere Zukunft. Jesus hat gesagt, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Und wir werden in einer Masse mit Menschen aus allen Völkern, Nationen und Sprachen vor Gott stehen und ihn anbeten. Das steht in Offenbarung 7. Und dazu will ich uns ermutigen, unsere Zukunftsplanung nicht nur darauf zu richten, dass es uns besser geht, sondern darauf zu richten, dass wir Menschen mit in den Himmel nehmen. Und ich stelle mir das manchmal so vor, ich stehe im Himmel und Jesus fragt, was hast du mir denn mitgebracht? Wenn man irgendwo hinkommt und eingeladen ist, bringt man was mit. Und ich stehe da und sage, ja, ich bin halt hier. Und er sagt, ich freue mich darüber, aber was hast du noch mitgebracht? Und ich stehe mit leeren Händen irgendwie da. Und neben mir steht ein Christ aus Nordkorea und der ist mit 3 Reisebussen anderer Christen angereist. Das betrübt manchmal mein Herz und macht mich betroffen, weil ich sage, Jesus nimmt mich so, das ist keine Frage. Aber wie sehr ist mein Leben darauf ausgerichtet, meine Zukunft, andere Menschen mitzunehmen? Jonathan, um abzuschließen, hat letztendlich sein Leben auf dem Schlachtfeld verloren. Er ist neben seinem Vater gestorben und neben seinen beiden Brüdern. Und ich habe mich so gefragt, war das Leben vergeudet? Eine Geschichte zum Abschluss. Im Ersten Weltkrieg gab es 2 Soldaten, die waren gemeinsam unterwegs. Es könnte fast die Geschichte von meinem Opa sein, nur einen Weltkrieg vorher. Die waren gemeinsam unterwegs, haben die Ausbildung zusammen gemacht, sind gemeinsam in die Schlacht an der Front. Und einer der Soldaten, das waren 2 gute Freunde, einer der Soldaten hat sich ganz schwer verletzt, weil alles voll mit Stacheldraht verschlägen war. Und er hat sich so stark verletzt, dass er am Verbluten war und hat es nicht mehr geschafft in den Schützengraben. Und sein Kamerad, der auch dabei war, wollte schon aus dem Schützengraben springen und ihm helfen. Und über sie flogen die Kugeln und es tobte richtig hart das Gefecht. Und der Offizier zieht ihn zurück und sagt, du spinnst wohl, du bleibst hier. Wenn du da rausgehst, wird dir dasselbe Schicksal widerfahren wie deinem Freund. Und als der Offizier sich umdreht, springt der Freund nach oben aus dem Schützengraben heraus, rennt nach vorne, wird verwundet und kommt mit seinem Freund im Arm zurück, selbst im Sterben. Und der Offizier schaut ihn an und sagt, was für eine Vergeudung. Er sagt, hat sich das jetzt, 2 Männer sind jetzt tot. Hat sich das gelohnt? Und der Mann sagt zu ihm, es hat sich gelohnt. Als ich bei meinem Freund ankam, waren seine letzten Worte, ich wusste, dass du kommen würdest. Das ist Jonathan für David. Nicht so unmittelbar wie in dieser Geschichte, aber Jonathan blieb bei seinem Vater und nahm es in Kauf, sein Leben zu geben, damit David König werden kann. Er hat sein Leben für seinen Freund geopfert. Und wisst ihr, das ist ein Bild für Christus im Neuen Testament, weil er alles gegeben hat, damit wir leben können, weil er auf diese Erde gekommen ist und für uns gestorben ist. Keiner hat größere Liebe als sie, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das hat Jonathan getan und das hat Christus für uns getan. Und damit will ich schließen, ich würde gerne noch beten. Vater, ich danke dir für solche Männer in der Bibel, die in der zweiten Reihe irgendwie stehen. Und du hast sie gebraucht und es braucht manchmal ein bisschen Arbeit, das zu sehen. Und ich will dich bitten, dass wir geistlich widerstandsfähig werden dürfen, damit wir dir ähnlicher werden. Und ich danke dir, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun müssen, sondern dass du uns dazu befähigen willst. Ich danke dir, dass du alles für uns gegeben hast und ich wünsche mir das in meinem Leben, dass ich das auch für dich tun kann. Und nimm dir alles weg, was stört, was mich daran hindert, alles für dich zu geben und bis ans Äußerste zu gehen. Amen. Ja, wir wollen gemeinsam jetzt noch was singen und danach das Abendmahl feiern.